Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Freue mich mal wieder hier zu sein. Ich glaube, es ist ein halbes Jahr her, dass ich das letzte Mal da war. Ja, Matthias hatte schon gesagt, das Thema liegt eigentlich auf der Hand zum Ewigkeitssonntag. Die Ewigkeit leuchtet hell herein. Die Frage ist für uns oder für uns persönlich, leuchtet die Ewigkeit für dich hell herein? Mit dem heutigen Sonntag werden wir, wie gesagt, daran erinnert. Mit dem letzten Sonntag des Kirchenjahres, dem Ewigkeitssonntag, werden wir daran erinnert. Und es gab vor Jahren mal eine Umfrage unter Christen und erstaunlicherweise spielte dieser Gedanke an den Ewigkeitssonntag für viele Christen nur eine untergeordnete Rolle. Aber wir sollten wissen, wo wir nach dem physischen Tod sein werden. Denn die Ewigkeit ist nur ein Herzschlag von uns entfernt. Es könnte sein, dass in einer Minute wir in der Ewigkeit sind. Das sollten wir uns mal bewusst machen. Und viele Christen, und ich spreche nicht nur von Namenschristen, die getauft sind, aber sonst nichts wissen vom Wort Gottes, sondern auch von wiedergeborenen Christen, sind sich selber nicht sicher, was nach dem Tode sein wird. Die Ungewissheit ist groß und das kann ja auch verschiedene Gründe haben, auf die ich jetzt gar nicht näher eingehen will. Aber gerade deshalb gehe ich heute der Frage nach, warum können wir als Kinder Gottes sicher sein, dass wir einmal in der Ewigkeit leben werden? Ewig. Ewig. Und ewig heißt nicht die Zeit verlängert, sondern ewig heißt zeitlos, für immer. Ich habe einen Bibeltext ausgesucht, nicht einer, der für den Ewigkeitssonntag vorgeschlagen wird, zum Beispiel Psalm 126, aus dem wir vorhin schon einen Auszug gehört haben, ist so ein klassischer Text für den Ewigkeitssonntag, sondern einen, der etwas deutlich macht, und nämlich, dass der Schreiber des Hebräerbriefes klar macht, dass wir als gläubige Christen uns auf die Ewigkeit freuen dürfen und können. Ja, sogar müssten, im Grunde genommen. Also, es ist ein Text aus dem Hebräerbrief, Kapitel 6, die Verse 17 bis 20. Da heißt es, genauso wollte auch Gott den Erben der Verheißung nachdrücklich klar machen, welches seine Ratschlüsse waren. Und darum schwor auch er. Er wollte, dass wir durch zwei unwandelbare Tatsachen, die Verheißung und der Eid, eine starke Zuversicht bekämen. Denn Gott kann ja nicht lügen. An der uns dargebotenen Hoffnung festzuhalten. Sie ist uns wie ein sicherer und fester Anker für unsere Seele. Er greift bis ins Allerheiligste hinein, also in die unmittelbare Nähe Gottes. Dorthin ist auch Jesus als unser Vorläufer für uns eingegangen, er, der ein hoher Priester geworden ist, in Ewigkeit nach der Art des Melchisedek. Um jetzt vielleicht besser zu verstehen, was in diesem Text abläuft, das werde ich natürlich erklären, darauf gehe ich ausführlich ein. Kurz, was vor diesem Text gesagt ist, denn das hängt zusammen. Und in den Versen davor schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, wenn ich sage der Schreiber des Hebräerbriefes, dann wissen wir, der ist nicht bekannt, nicht namentlich bekannt. Es gibt Vermutungen, aber wir wissen es nicht. Und er geht darauf ein, dass Gott dem Abraham eine Zusage gegeben hat. Nein, im Grunde genommen zwei Zusagen. Und Zusagen sind Versprechen an einzelne Menschen oder an ein ganzes Volk, wie zum Beispiel das Volk Israel. Zusagen, Versprechen, man könnte auch sagen Verheißungen, Verheißungen in der Bibel. Und was wir wissen sollten, dass diese Zusagen, diese Versprechen oder Verheißungen, das ist alles das gleiche Wort, dass diese Verheißungen auch uns heute jedem persönlich gelten. Wenn also Mose eine Verheißung bekommen hat oder Josua oder König David oder viele andere, dann gelten diese Verheißungen auch uns heute persönlich. Und ein Theologe hat das mal nachgeschlagen und gezählt. Ich habe es nicht geprüft. Es sollen über 900 Verheißungen in der Bibel geben, im Alten und Neuen Testament, die alle für uns persönlich gelten. Das ist ganz wichtig, weil wir dadurch auch eine Gewissheit bekommen auf das, was die Bibel uns verheißt. Ja, und diese beiden Verheißungen an Abraham war einmal, dass er ein Nachkomme haben wird. Nun wissen wir alle, denke ich, dass das für Abraham, menschlich gesehen sehr schwierig war. Er war nahezu 100 Jahre alt, seine Frau Sarah auch in einem hochbetagten Alter, wo es menschlich gesehen kein Nachkomme mehr geben kann. Aber auch an dieser Stelle heißt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und Abraham glaubte Gott und erfuhr die Erfüllung dieser Verheißung. Die zweite Verheißung oder Versprechen, die Gott Abraham gegeben hat, war, dass er Vater vieler Völker sein würde. Das ist so eine Sache mit dem Vater vieler Völker. Wie kann man sich das vorstellen? Ich denke, das erste Konkrete hat Abraham geglaubt und erlebt. Das zweite, das war eine Dimension sowohl von der Zeit her als auch von der Größenordnung, das konnte er sich gar nicht vorstellen. Und wir müssen oder sollten auch wissen, dass diese Verheißung nicht nur auf seinen leiblichen Samen bezog. Er war ja Stammvater der 12 Stämme Israels, wie wir wissen, sondern diese Verheißung bezog sich auch und besonders auf den geistlichen Samen. Abraham ist nicht nur der Stammvater, sondern Stammvater im Glauben von Milliarden von gottesfürchtigen Christen weltweit in dem Zeitraum, der bereits vergangen ist. So, das ist das und noch eine Besonderheit, was wir in diesem Text davor lesen, diesen Versen davor. Gott war es nicht genug, nur ein Versprechen abzugeben, sondern wir lesen da auch, dass Gott sich selbst einen Eid schwor. Ich denke, das hat er der Menschen willen getan. Denn warum sollte Gott einen Eid schwören? Er ist die höchste Autorität und Instanz im ganzen Kosmos. Es gibt keinen höheren über ihm. Also hat er diesen Eid bei sich selber geschworen. Aber diese beiden Tatsachen, seine Verheißung, sein Versprechen, das Wort Gottes, was wir heute haben, und der Eid, den er bei sich selber geschworen hat, das sind zwei unglaublich starke Dinge, die wir festhalten dürfen. Und dann kommt ab Vers 17 der Text, den ich vorgelesen habe. Ich lese nochmal den ersten Satz. Genauso, wie es Abraham erlebt hat, wollte auch Gott den Erben der Verheißung. Also jetzt geht der Blickwinkel weg von Abraham zu uns. Ich übertrage das mal gleich auf uns, denn wir sind auch Erben dieser Verheißung. Und den Erben der Verheißung wollte Gott nachdrücklich klar machen, welche seine Ratschlüsse waren, und darum schwor auch er, wie gesagt, da kommt es nochmal in diesem Vers 17, schwor auch er, dass wir durch zwei Tatsachen, die unveränderlich sind, nämlich das Wort, die Verheißung, der Zuspruch, das Versprechen, wie auch immer man das nennen will, und Gottes Eid, eine starke Zuversicht bekämen, denn Gott kann ja nicht lügen. Und da Gott nicht lügt, ist die Verheißung auch für uns felsenfest und kein Mensch und keine himmlische Kreatur können sie umstoßen. Was sind das aber für Zusagen für uns konkret, was die Ewigkeit anbelangt? Das ist ja das Thema. Das andere war jetzt einfach mal nochmal, um sie abzuholen oder euch abzuholen und da hineinzuführen in das Ganze. Es gibt viele, viele konkrete Versprechen oder Verheißungen. Eine haben wir vorhin gehört im zweiten Petrusbrief. Ich möchte zwei andere herausgreifen, beide aus dem Epheserbrief, den Paulus geschrieben hat. Und schon im ersten Kapitel des Epheserbriefes schreibt Paulus: In Jesus Christus habt auch ihr, fühlt euch bitte persönlich berührt, betroffen, habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört, die gute Botschaft eurer Errettung. Ihr seid zum Glauben gekommen, mit dem Heiligen Geist versiegelt worden, der verheißen war. Er, der Heilige Geist, ist ja das Anrecht, oder man könnte auch sagen, das Pfand, das wir heute schon haben in Bezug auf unser künftiges Erbe, das die Erlösung bei euch einmal voll verwirklicht werden soll zum Lobpreis Gottes. Also eine ganz starke Zusage, dass wir durch das Wort, durch den Glauben, durch die Annahme Jesu Christi mit dem Heiligen Geist versiegelt wurden. Und diese Versiegelung ist bereits ein Unterpfand, ein Anrecht auf ewiges Leben. Und darauf können wir uns verlassen. Die zweite Stelle, wenige Verse später, im zweiten Kapitel des Epheserbriefes, wird es noch deutlicher. Da heißt, schreibt Paulus, Gott hat uns mit auferweckt und uns in Christus Jesus schon einen Platz in den Himmeln angewiesen. Warum? Um an uns in den kommenden Äonen durch Christus Jesus den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade und Güte kundzutun. Also da ist so eine glasklare Verheißung. Wir haben jetzt schon einen Platz im Himmel. Die Frage, wissen wir das und wie gehen wir damit um? Und was bedeutet das für unseren Glauben hier auf Erden? Also, Paulus macht deutlich, wir haben bereits jetzt, obwohl wir noch in der irdischen Welt leben, einen Platz in den Himmeln angewiesen bekommen, um an uns, wo an uns deutlich werden soll, auch in den kommenden Äonen durch Jesus Christus, dass wir seinen Reichtum, seine Güte erleben und auch kundtun, weitergeben in dieser Welt. Gibt es dafür Beweise? Naja, Beweise ist immer so eine Sache, aber ich möchte drei Dinge mal nennen. Wie sonst könnten wir den Vater anbeten, wenn wir jetzt, heute schon keinen Zugang zu ihm hätten? zu ihm heißt zu seinem himmlischen Thron. Und in anderen Gemeinden ist das gang und gäbe, dass man sagt, jawohl, wenn wir in Anbetung gehen, stehen wir vor dem Thron, stellen wir uns vor den Thron Gottes und beten ihn an und loben ihn und preisen ihn und so weiter. Wie sonst könnten wir das Reich Gottes herunterbeten auf die Erde? Denken wir an das Vaterunser, was wir jeden Sonntag sprechen. Dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Wir könnten das gar nicht beten, wenn wir nicht wüssten, dass das Realität ist. Wie sonst könnten wir Reich Gottes auf Erden bauen, wenn wir nicht Anteil hätten an dem Reichtum Christi? Und hier geht es nicht um materiellen Reichtum, sondern um Reichsein an Vergebung, Reichsein an Weisheit, an Gnade, an Liebe, an Frieden, an Freude, an Versorgung, an Heilung und so weiter. Könnte man noch eine lange Reihe fortsetzen. Das heißt, wir haben ewiges Leben und können auf die Schätze in den himmlischen Regionen zugreifen. Jetzt zurück zum Predigttext, denn der Schreiber des Hebräerbriefes, der ja um diese Verheißungen wusste, die bei ihm gar nicht mehr aufgeführt sind, deswegen habe ich diese Epheserstellen herausgenommen, oder man könnte 2. Petrus die Stelle, die vorhin gelesen worden ist, herausgreifen, oder andere auch im Alten Testament schon. Der Schreiber des Hebräerbriefes macht diese Gewissheit der Verheißung, die uns zugesagt ist, nochmal deutlich an 4 Bildern. Und das finde ich so stark und deshalb habe ich den Predigttext heute ausgewählt. Denn da wird nochmal ganz, ganz deutlich, das war auch Anliegen des Schreibers des Hebräerbriefes an die Judenchristen damals, an die Heidenchristen damals, an die der Brief geschrieben worden ist und auch an uns heute, die wir den Brief lesen und auch an künftige Generationen, die den Brief lesen werden. 4 Bilder. Einmal ist hier die Rede in dem Text von der Hoffnung. Die Hoffnung, die wir haben dürfen. Und damit meint er auch die Hoffnung auf einen Zukunftsort. Manche sagen Zufluchtsort. Das würde ich so nicht unterstreichen, sondern wir wollen ja keine Zuflucht nehmen aus dem irdischen Leben, sondern es ist ein Zukunftsort, ein Ort der Ruhe Gottes, ein Ort, der erfüllt ist von der Herrlichkeit Gottes. Auch das ist vorhin im 2. Petrusbrief angedeutet worden. Ein Ort, an dem es kein Leid, kein Geschrei, keinen Tod, kein Unrecht, keine Einsamkeit und keine Isolation mehr geben wird. Wir leben dort mit einer großen Schar von Menschen aus vielen Nationen, geliebt und behütet in der Gegenwart Gottes. Das werden wir erleben als Gotteskinder in der Ewigkeit. Das zweite Bild, was der Schreiber des Hebräerbriefes aufgreift, sagt er, diese Hoffnung ist gewiss wie ein fester und sicherer Anker. Nun, jetzt wissen wir alle, wozu ein Anker da ist. Da muss man gar nicht in der Schifffahrt groß bewandert sein, sondern es ist üblich, wenn ein Schiff nicht am Hafen anlegen kann und fest vertaut werden kann an der Kaimauer, sondern ein bisschen außerhalb, dann muss ein Anker in das Wasser gelassen werden, sonst darf keiner von Bord und keiner an Bord. Das ist definitiv so. Und bei den größeren Schiffen ist das eine riesengroße, schwere Kette, die allein schon durch ihr Gewicht den noch größeren Anker nach unten zieht und das Schiff festhält. Warum? Damit es nicht durch leichte Wellen weggespült werden kann. Und selbst wenn das Wasser spiegelglatt ist, könnte es sein, dass das Schiff dennoch leicht und sachte wegbewegt. Also deshalb der Anker. Aber hier geht es natürlich nicht um einen Anker im Wasser in unserem Bild, sondern der Text heißt ja einen Anker für unsere Seele. Es ist also ein geistlicher Anker für unsere Seele. Ein Anker, der uns Halt gibt, der uns Sicherheit gibt, der uns Gewissheit gibt im Geistlichen. Und dieser Anker greift hinein bis ins Allerheiligste, in die unmittelbare Nähe Gottes. Ich finde das Bild so schön, was der Schreiber da aufgreift, das ist unglaublich. Und das soll heißen, dass auch wir mit einem Anker verbunden sind, geistlich gesehen mit einem Anker verbunden sind, der nicht irgendwo im tiefen Meer da festhält, sondern oben im Himmel beim Thronsaal Gottes in unmittelbarer Nähe von ihm ist der Anker festgemacht. Wir müssen uns vorstellen, das ist wie, es ist keine schwere Kette, die könnten wir gar nicht irgendwie tragen, sondern eine Leine, und das ist auch das Wort Gottes und der Heilige Geist, den wir erhalten haben, mit dem wir versiegelt sind, wie wir schon gehört haben. Und das Wort Gottes und der Heilige Geist sorgen dafür, dass wir wie an einer sicheren Leine an diesen sicheren Zukunftsort kommen, in die unmittelbare Nähe Gottes. Und den Weg dahin hat Jesus mit seinem Sterben am Kreuz an Karfreitag freigemacht. Wir wissen ja, da heißt es, als er starb, dass der Vorhang im Tempel zerriss. Und wenn man ein bisschen weiß, das ist ein Vorhang nicht dieser Qualität, sondern der war Zentimeter dick. Ein Mensch konnte diesen Vorhang gar nicht zerreißen. Es war der Geist Gottes, der diesen Vorhang zerriss und freimachte, dass Christen den Zugang zum Vater haben können. Das dritte Bild, von dem wir gelesen haben, ist der Begriff Vorläufer oder Wegbereiter. Auch den Text lese ich nochmal. Da heißt es, dorthin, also in die unmittelbare Nähe Gottes, ins Allerheiligste, dorthin ist auch Jesus als unser Vorläufer für uns eingegangen. Er, der ein Hohepriester geworden ist nach der Ewigkeit Melchisedek. Also die beiden letzten Bilder, Vorläufer, damit ist natürlich auch Jesus Christus gemeint, steht ja auch da. Er ist als Vorläufer für uns an seiner Himmelfahrt bereits in den Thronsaal gegangen und sitzt dort zur Rechten Gottes des Vaters. Das beten wir auch. Und dort hat er zwei Aufgaben. Einmal die Regierung des gesamten Kosmos hat er übernommen. Die Regierungsgewalt des gesamten Kosmos, wozu auch unsere kleine Erde gehört. Und er ist derjenige, der unumschränkte Herrscher, der alles lenkt, auch wenn das mit unseren menschlichen Augen nicht sichtbar ist, angesichts das, was wir in unseren Tagen um uns herum sehen und die Kriege, die stattfinden, wo wir sagen, wo ist da Gott? Er ist am Wirken. Er ist am Wirken. In Johannes 14 sagt Jesus zu seinen Jüngern, seid unerschüttert, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich dann zu euch gesagt haben, ich gehe hin, um euch einen Platz zu bereiten. Wenn ich nun aber hingehe und euch einen Platz bereite, so komme ich wieder und will euch zu mir nehmen, damit ihr dann seid, wo ich bin. Also Jesus regiert nicht nur, sondern er baut, und ich denke, er baut immer noch die Wohnungen für uns und schmückt sie aus. Boah, welch eine Perspektive. Und zum geeigneten Zeitpunkt, auch das steht in diesem Vers drin, in Johannes 14, zum geeigneten Zeitpunkt wird er wiederkommen, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Und wie das konkret geht, beschreibt auch Paulus im 2. Thessalonicher Brief. Das ist nämlich konkret vorhergesagt, ist auch eine Verheißung, wenn wir so wollen. Erst werden die Toten in Christus auferstehen, dann werden unmittelbar danach, wenn die Toten aus den Gräbern auferstanden sind, werden die Gläubigen den Himmel entrückt und begeistert empfangen von Millionen von Engeln. Christus kommt, aber er setzt nicht seine Füße auf die Erde, sondern er kommt mit einer Engelschar. Die Entrückung findet statt, dann ziehen sie sich alle wieder in den unsichtbaren Bereich zurück. So hat es Paulus beschrieben. Ich denke, das klingt so fantastisch, dass wir uns schwer tun, das zu glauben, aber es wird so kommen. Es ist eine Verheißung, die gilt. Der Schreiber des Hebräerbriefes drückt es ein bisschen anders aus, diesen Sachverhalt. Er geht nicht darauf ein, wie es sein wird, sondern er sagt ganz nüchtern, wir haben hier keine bleibende Stadt. Aber nach der zukünftigen trachten wir. Und das sollten wir im Blick haben. Wir leben auf dieser Erde 70, 80, 90 Jahre darüber hinaus. Wir sind von Gott aus lauter Gnade zu ihm hingezogen worden. Wir sollen auf dieser Erdenzeit unseren Herrn Jesus Christus bekennen, seine frohe und freimachende Botschaft des Evangeliums verkünden. Aber unsere Heimat ist nicht auf dieser Erde, sondern unsere Heimat ist im Himmel, schon jetzt. Zum vierten Bild, ich habe das Stichwort schon gesagt, hohe Priester. Er greift das Bild vom hohen Priester auf und auch hier ist natürlich von Jesus die Rede, der nach seiner Auferstehung am Ostermorgen und seiner Himmelfahrt hat auch er die vorgesehene Rolle des hohen Priesters übernommen in Ewigkeit. In Ewigkeit. Wozu ist ein hohen Priester da? Also wenn wir denken an das Alte Testament, an die Gebräuche im Alten Bund, war es so, dass der hohen Priester erstmal selber Opfer geben musste für seine Sünden, für seine Schuld. Denn er war Mensch, auch er hat gesündigt. Dann durfte er mit einem Opfer in das Allerheiligste hinein und Gott um Gnade bitten für die Opfer des Volkes. Und dann wurde symbolisch sozusagen diese Sünden des Volkes auf ein Tier gepackt und draufgelegt und in die Wüste geschickt, wo es verhungert, verdurstet ist. So, das brauchen wir nicht mehr. Im neuen Bund ist das nicht mehr. Jesus Christus hat sich selber als Opfer hingegeben, obwohl er sündlos war oder sündlos wie er war, ein für alle Mal. Und damit konnte er auch Mittler des neuen Bundes werden. Ein neuer Bund, der den alten Bund ablöst. Die Gaben, die auch dazu gehören, es sind einmal Opfer zu geben und auf der anderen Seite die Aufgaben des hohen Priesters auch Gaben zu geben an das Volk. Und diese Gaben, auch die hat Jesus für uns bereit. Die Gaben, die Jesus uns zur Verfügung stellt, sind Segnungen aller Art, die wir für uns, für unsere Familie, für die Gemeinde und für Menschen außerhalb der Gemeinde in Anspruch nehmen und untereinander als Brüdern und Schwestern zusprechen dürfen. Es ist ein Priesterdienst. Ein Priesterdienst, den wir ausüben dürfen und sollen und zwar jeder Gläubige, wir alle. Ich möchte es ganz konkret machen, was könnte das sein, Priesterdienst? Im Frühjahr waren die Enkel bei uns in den Winterferien und abends, als es Nacht wurde, hat die älteste Enkelin gesagt, du Opa, ich konnte die letzten Nächte nicht so gut schlafen, ich hatte Angstträume. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann passieren. Aber ich bete jetzt für dich, ich bete für euch und habe für die Enkel gebetet, dass Gott seine Engel um sie herum stellen möge und ihnen einen guten Schlaf schenken möge. Dann sind sie ins Bett gegangen, ich habe am nächsten Morgen gar nicht nachgefragt, sie selber kam dann nach dem Frühstück, hat gesagt, du Opa, ich habe so gut geschlafen. Am Freitag war in Olching in der Gemeinde X-Hope ein großes Lobpreiskonzert von einer bekannten Worship-Band. Am Freitagabend war alles brechend voll, ich war auch da. Und am nächsten Morgen, gestern Vormittag, war in der Gemeinde auch ein Prophetieseminar von morgens 9:30 bis mittags 15 Uhr, ja, war ich auch da. Und da habe ich dann eine junge Frau kennengelernt, die kam zu dem Konzert an dem Freitagabend. Es war spät geworden, sie hätte 2 Stunden gebraucht, nach Hause zu fahren und hat dann überlegt, nee, das tut sie sich nicht mehr an. Es hat auch bei uns leicht geschneit noch am Freitagabend. Die Straßen waren ein bisschen glatt, okay. Dann hat sie kurzerhand auch gesehen, dass dieses Prophetieseminar am Samstag, also gestern, stattfand. Und dann hat sie entschieden, kurzfristig ein Hotel zu buchen, hat alles geklappt, hat übernachtet, war gestern mit dabei, das finde ich total toll und kam dann ins Gespräch mit ihr in der Mittagspause und auch in den Austauschrunden. Und dann hatte ich die leise Stimme gehört, segne sie, wenn das Seminar zu Ende ist. War zu Ende, ich bin zu ihr gegangen. Ich habe gesagt, wenn ich darf, würde ich sie gerne segnen. Das habe ich dann gemacht und so, dann sind wir auseinandergegangen. Wahrscheinlich werde ich die nie wiedersehen, aber ich denke, das ist das, wo wenn der Heilige Geist so eine leise Stimme oder einen Gedanken sät, dann sollten wir genau hinhören. Und wenn es in diese Richtung geht, dann sollten wir auch es tun. Auch wenn unser Zeitplan vielleicht nicht passend ist, wir sollten es tun. Darauf liegt Segen und auch wer das tut, wird Segen erleben und erfahren. Ja, zum Hohen Priester. Was sind nun diese Segnungen aller? Achso, ich habe schon gesagt, genau. Jeder Gläubige, das heißt auch hier, haben wir mit diesem Priesterdienst, mit diesem Priesteramt, möchte ich mal sagen, das kann der Pastor selbstverständlich auch machen, aber auch wir haben diese Aufgabe und auch hier tun wir uns leichter, wenn wir wissen, dass wir diese Kraft und diese Gaben aus himmlischen Regionen beziehen dürfen, wenn wir da eine Verbindung dazu haben. Ja, wie bereits erwähnt, sind diese 4 Bilder starke Hinweise, dass die Ewigkeit für Gottes Kinder selbstverständlich ist. Aber ich denke, mir geht es wie Abraham. Ich kann nur ahnen, wie es einmal sein wird, das himmlische Jerusalem mit all seiner Pracht und Herrlichkeit zu erleben. Es gibt ja das nur mal nebenbei, aber das fand ich interessant, auch konkrete Maße, die Paulus auch und nimmt sozusagen ein römisches Feld oder Theaterplatz vor sich. Und wenn man das mal diese römischen Maße überträgt, was auch, dann kommt man auf Abmessungen von 122 Kilometer Höhe, 122 Kilometer Breite, Länge und so weiter. Dieses himmlische Jerusalem, davon rede ich jetzt. Wenn wir jetzt überlegen, der größte Berg im Himalaya ist Mount Everest gut 8000 Meter hoch, ohne Sauerstoffgerät können wir da nicht hin, 8 Kilometer, okay, 122 Kilometer himmlische Jerusalem hoch, wie soll das alles gehen? Nein, wir können es uns nicht vorstellen, diese Dimension, diese Herrlichkeit, dieses Gold, diese Edelsteine, die beschrieben werden in Offenbarung, boah, wow, können wir da nur sagen, freuen wir uns doch drauf. Jetzt kommt aber noch ein Aspekt, den will ich nicht ausklammern. Denn wir leben ja noch in der irdischen Welt und in der nicht alles Friede und Freude ist. Jeder erlebt unterschiedliche Herausforderungen. Ich will nur jetzt mal an der Oberfläche so ein bisschen darstellen. Das fängt schon bei den Kindern und Jugendlichen an und erlebe auch ein Stück weit über die Enkel, dass Mobbing heute viel, viel stärker an den Schulen ist als noch zu früheren Zeiten, da gab es das auch schon. Wir erleben das im Berufsleben, dass wir gemobbt werden, dass wir herausgedrängt werden, unter Druck gesetzt werden, wie auch immer. Wir erleben Neid in unserer Gesellschaft, nicht wir, sondern Menschen grundsätzlich. Es geht ja um das Zusammenleben. Unterschiedliche Meinungen werden immer weniger respektiert. Man hat keine Diskussionskultur mehr, ist mein Eindruck. In sozialen Medien wird verunglimpft und Hass geschürt, was mich erschreckt. Beziehungen brechen auseinander und zerstören Vertrauen. Mit zunehmendem Alter lassen die Kräfte nach, Krankheiten und damit auch Sorgen nehmen zu. Und immer mehr ein Thema, was auch in christlichen Zeitschriften thematisiert wird, ist Einsamkeit und Isolation. Das hat auch damit zu tun, dass die Familien im Gegensatz zu früheren Jahrzehnten immer mehr verstreut sind. Wir erleben das selber. Unsere Kinder sind zwar alle in Bayern, aber 2 Stunden entfernt, also mal einfach so zum nächsten Ort gehen und mal Hallo sagen, das geht gar nicht mehr. Und für andere ist es noch viel weiter, wo sie im Ausland sind, sonst wo. Und die Eltern dann immer mehr isoliert sind und einsam sind, wo sie auch in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. Politisch und wirtschaftlich erleben wir Veränderungen. Die Wachstumsgrenzen sind erreicht. Das ist übrigens gar nichts Neues. Kriege fördern Flüchtlingsströme in nie gekanntem Ausmaß. Wir werden überschwemmt und wissen gar nicht, wie wir Herr werden sollen. Das Klima führt zu immer größeren Schäden. Und die Frage, wie alles ist das noch zu bewerkstelligen und wovon soll das bezahlt werden? Die Mächtigen dieser Welt, die zwar die Klappe groß aufreißen, haben aber keine Lösung. Sie haben, auch wenn sie denken, sie hätten, sie haben keine Lösung. Und mittendrin sind wir Christen herausgefordert und werden zugleich immer mehr ins Abseits gedrängt. Das ist die Situation, die ich wahrnehme. Aber das muss uns nicht ängstigen. Jesus hat in seiner Endzeitrede vieles auch in noch größerem Ausmaß, in noch größerem negativen Ausmaß vorhergesagt. Aber was haben wir vorhin aus Jesu Mund gehört? Seid unerschüttert, glaubt Gott und glaubt an mich. Und noch einmal, vieles muss so kommen, auch der Antichrist muss so kommen. Jesus, der Weltenherrscher, lässt das zu. Aber in diesem Chaos ist er am Wirken, ich habe es eingangs schon gesagt, und nichts geschieht ohne sein Wissen. Und die Frage, warum nimmt das in einem dramatischen Ausmaß in den letzten Jahren zu? Was ist der Grund? Weil alles, was nicht Reich Gottes ist, was nicht rein, heilig und gerecht ist, erschüttert wird. Von Gott her, von Jesus her. Das heißt, Strukturen werden erschüttert, Organisationen, ich denke da an Firmen, werden erschüttert, Regierungen werden erschüttert, Nationen werden erschüttert und wir erleben dadurch den Fall der Strukturen und auch Gemeinden, die nicht mehr auf dem Wort Gottes gegründet sind, werden erschüttert und brechen auseinander. Das ist erschreckend. Aber wie gesagt, wir erleben unterschiedliche Herausforderungen, der Zerbruch oder Leid mit sich bringen kann. Aber die Bibel ermutigt uns an Gott, an seinen Verheißungen im Glauben festzuhalten. Und auch hier will ich zum Schluss ein Bild bringen, gewissermaßen einen Vergleich. All das Leid, die Not, die wir persönlich erleben, auch in unserem Umfeld, in der Familie, bei Kindern, wo auch immer, in der Gemeinde, ist gemessen in dem Zeitraum auf diesem Planeten, in den 70, 80, 90 Jahren, ein Tropfen Wasser gemessen an dem Ozean der Herrlichkeit, den wir ausschöpfen dürfen, später mal, wenn wir bei Gott sind. Daran sollten wir auch denken. All unser Leid, ein Tropfen Wasser, gemessen an einem Ozean der Herrlichkeit. Und wo wir getroffen werden, wo wir Leid und Not erfahren, da ist es wichtig, dass wir uns immer wieder gegenseitig stärken in der Kraft des Heiligen Geistes, der mit uns ist. Amen. Ja, wir singen jetzt das Lied. Nein, ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, und du weißt um all das, was wir gehört haben. Du weißt um die Unsicherheit, wo wir einmal hingehen werden. Du weißt um die Anfeindungen, die Anfechtungen. Auch der Teufel versucht immer wieder, uns zu Fall zu bringen. Ich bitte dich, dass du uns bewahrst, so wie wir es auch immer wieder beten, bewahrst vor dem Bösen, bewahrst vor den Angriffen des Feindes, dass wir in deinem Wort fest gegründet sind, dass wir durch dich, Heiliger Geist, der in uns lebt, immer wieder auch fragen, was möchtest du, was sollen wir tun, wie sollen wir uns verhalten, dass wir erleben, dass dein Reden, Gott, uns hilft, uns Kraft gibt und stärkt. Und dass wir auch füreinander da sind. Dazu ist Gemeinde da. Dazu sind wir berufen. Herr, gib uns die Kraft, die Freude und auch den tiefen Frieden, den nur du schenken kannst. Dir sei Lobpreis und Ehre dafür. Amen.